SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Herzlich willkommen.
Die einen fordern eine sofortige Waffenruhe, andere wollen mehr Waffenlieferungen an die Ukraine. In den Kirchen gehen die Meinungen zum Krieg in der Ukraine weit auseinander. Das wurde auch beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg deutlich, der heute zu Ende geht. Sabine Brütting über den Umgang mit dem Thema Krieg und Frieden beim Kirchentag.
Daniela Willenbücher vom Verein Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder zündet eine rote Kerze an, die sie in einem Windlicht auf eine kleine Bühne stellt.
Das Friedenslicht wird alljährlich im Advent von den Pfadfindern in Wien für ganz Deutschland abgeholt und geht von dort aus in die Dekanate, in die Gemeinden, in die Breite, in die Fläche der deutschen Kirche und soll eben ein Symbol sein für den Frieden, für die weltweite Verbundenheit. Soll erinnern daran, dass wir ohne Frieden nicht leben können.
Dafür singt und betet Daniela Willenbücher zusammen mit rund 35 Kirchentagsbesuchern. Für Elke Preuß aus Siegen, die Geflüchtete aus der Ukraine betreut, ein sehr wichtiges Thema.
In der Familie oder auch im engsten Familienkreis oder im Freundeskreis muss auf Frieden geachtet werden und natürlich dann auch nach außen in der ganzen Welt.
Doch dass das mit dem Frieden nicht so einfach ist, zeigt sich in der Podiumsdiskussion am Nachmittag. Welchen Frieden wollen wir? Grenzverschiebungen in der Friedensethik ist die Frage des Hauptpodiums. Die Positionen auf dem Podium sind gegensätzlich. Friedrich Kramer, Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland, stellt sich gegen Sven Giegold, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, und gegen Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr.
Also die Frage ist ja nicht, wenn wir als Deutschland keine Waffen liefern oder eine andere Position beziehen und vielleicht stärker auch überlegen, das mit Fragen zu verbinden, zum Beispiel von Menschenrechten. Also wir liefern ja Waffen in ein Land, in dem es keine Kriegsdienstverweigerung gibt im Krieg. Das spielt plötzlich keine Rolle, weil andere Werte höher werden, das kann man so sagen. Aber trotzdem finde ich, dass man das nicht wenigstens anmerkt.
Doch Sven Giegold will den Verweis auf die rechtsstaatlichen Probleme in der Ukraine für den Moment jedenfalls nicht gelten lassen.
In dieser Situation zu sagen, mit solchen Argumenten, wie Sie sie eben gemacht haben, verweigern wir pauschal die Unterstützung und sagen, das sollen mal die Amerikaner und die Briten machen, wenn überhaupt. Das finde ich eine Verletzung der Regeln, die wir uns in Europa gegeben haben. Das finde ich nicht nachvollziehbar und ich kann das für mich verantwortungsethisch nicht begründen.
Und auch den Einwurf Kramers, Deutschland dürfe vor dem Hintergrund seiner Geschichte nicht in den Krieg gegen die Ukraine eingreifen, will Carsten Breuer so nicht stehen lassen.
Diese Verantwortung habe ich. Diese Verantwortung haben wir alle. Und deswegen müssen wir auch handeln. Und ich will auch handeln, damit ich genau dieses Dilemma, was da ist. Aber für mich, wie Sie es gesagt haben, Herr Giegold, verantwortungsethisch auflösen kann.
Es gibt stellenweise viel Applaus in der Frankenhalle für die verschiedenen Positionen. Auch das Publikum beteiligt sich mit Fragen nach dem Ziel der Waffenlieferungen oder den Kriterien, die für die Lieferungen gelten sollen. Ein Teilnehmer fragt, wie viel Tote unsere Werte wert sind. Aber darauf wird es beim Kirchentag keine eindeutige Antwort geben.
Schwierige Diskussion beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg über den Umgang mit Krieg und Frieden. Sabine Brütting war das. Künstliche Intelligenz ist ja inzwischen in aller Munde, ob bei Abiturarbeiten oder bei der Erstellung von Zeitungsartikeln. Auch in der Kirche scheint sie angekommen, die künstliche Intelligenz. Zumindest gab es jetzt auf dem Kirchentag in Nürnberg einen KI-Gottesdienst von und aus der Maschine. Eine Dreiviertelstunde lang standen Avatare in einer vollbesetzten Kirche einem Gottesdienst vor, den die künstliche Intelligenz GPT geschrieben hatte. Wie die Premiere verlief und wie die Menschen den Maschinengottesdienst fanden, hat Marc Kleber miterlebt.
Dicht gedrängt sitzen die Menschen in den Kirchenbänken, neugierig auf den Gottesdienst aus der Maschine. Unter ihnen auch Stefan, der in Tübingen katholische Theologie studiert. Den 25-Jährigen interessiert:
Wie können wir da alle mitfeiern, mitmachen? Und wie erlebe ich das selber ganz persönlich? Was macht es auch mit meiner Spiritualität? Ja, und von daher freue ich mich sehr, das jetzt gleich zu sehen.
Viele wissen noch nicht genau, was sie von einem KI-Gottesdienst erwarten sollen. Moderator Jürgen Pelzer bremst augenzwinkernd die Erwartungen.
Dass hier im Nebel eine Terminator-ähnliche Gestalt erscheint.
Denn der Initiator und Theologe Jonas Simmerlein hat der künstlichen Intelligenz GPT ja auch einen ganz friedlichen Auftrag gegeben.
Du bist eine Predigerin und das Motto ist: Jetzt ist die Zeit. Und daraus folgte alles weitere.
Auch die Musik für den Gottesdienst hat die Maschine komponiert. Auf der großen Leinwand im Altarraum nimmt die KI unterschiedliche Gestalten an. Als erstes eine junge Frau mit weißem Rüschen-Shirt.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Im Publikum beobachten manche gespannt, andere amüsiert den Avatar. Die Bewegungen sind etwas eckig, die Mimik ist sparsam. Auch beim nächsten Avatar, der aus der Bibel rezitiert, dass alles seine Zeit habe.
Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Aufbauen.
Die KI könnte noch an der Betonung feilen. Manche in den Kirchenbänken grinsen, andere verdrehen die Augen. Die KI predigt über das Loslassen der Vergangenheit, über neue Ziele und spricht sehr viel von wir.
Wenn wir auf Jesus als unser Beispiel schauen, können wir Inspiration und Kraft finden, um weiterzumachen.
Dann lädt die KI zum gemeinsamen Vater unser ein und alle erheben sich.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Nach 45 Minuten gibt es Applaus, Staunen und Stöhnen. Moderator Jürgen Pelzer hat zumindest mal eine Gemeinsamkeit zwischen Mensch und Maschine entdeckt.
Beide neigen dazu, lange zu predigen, ne? Also
Meinungsaustausch im Publikum.
Ich habe das Gefühl gehabt, hier im Raum hat mir die gottesdienstliche Anmutung gefehlt.
Es war sehr, sehr witzig.
Die Wichtigkeit von Emotionen, auch gerade im Gottesdienst, ist mir ganz neu deutlich geworden.
War eine Erfahrung auf jeden Fall.
Im anschließenden Podiumsgespräch geht es um Fragen, die der KI-Gottesdienst aufwirft. Jonas Simmerlein findet wichtig zu entdecken, was fehlt.
Weil wir plötzlich merken, ich hätte nie gedacht, dass es mir wichtig ist, dass die Pfarrerin durch den Raum läuft, aber das ist total zentral. Irgendwie macht das was mit mir.
Klar ist, KI wird auch in der Kirche eine wachsende Rolle spielen. Was nimmt Stefan aus dem Experiment KI-Gottesdienst vom Kirchentag zurück ins Theologiestudium nach Tübingen?
Für mich, und das war eigentlich für mich auch also mit das schönste und erstaunlichste Element heute, ging es doch sehr gut, mich in meinem Beten, in meinem spirituellen Hiersein auf das einzulassen, was eben auch von dieser KI und von dem, wie es zusammengestellt war, angeleitet wurde.
Ein Gottesdienst, gestaltet von künstlicher Intelligenz auf dem Kirchentag in Nürnberg mit geteiltem Echo unter den mitfeiernden Menschen. Ich bin ja skeptisch, ob sich das durchsetzen wird. Vielleicht bin ich einfach schon zu alt. Vor Jahren war es der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn in Mexiko und anderswo, diese Woche Außenministerin Annalena Baerbock und Sozialminister Hubertus Heil in Brasilien, wenn Politiker auf Schamoffensive gehen, um im Ausland Pflegekräfte für Deutschland zu werben, kommt am Ende nicht wirklich viel raus. Reisen, Absichtserklärungen und Verhandlungen nützen nichts, wenn bürokratische Hürden kaum zu überwinden sind. Die machen Pflegekräften aus dem Ausland und ihren Arbeitgebern das Leben schwer. Petra Jehle mit einem Beispiel aus dem Landkreis Waldshut im Süden von Baden-Württemberg.
Januar 2021. Elena Walz, die die Ausbildung der Pflegekräfte bei der Caritas Hochrhein leitet, bekommt überraschende Post. 5 junge Frauen aus Kamerun bewerben sich bei ihr um eine Ausbildungsstelle in der Altenpflege. Bei der Caritas kann nur etwa die Hälfte der Ausbildungsstellen mit Menschen aus der Region besetzt werden. Elena Walz nimmt deshalb Kontakt mit den Frauen auf, auch mit Vanessa Makugu.
Also geht es Ihnen gut?
Ja, mir geht's sehr gut.
Die 26-Jährige hat Abitur, einen Bachelorabschluss und will Altenpflegerin werden.
Ich habe das ausgewählt, weil ich mag die Leute helfen. Es fällt mir auch sehr leicht, ein Lächeln zu den alten Menschen zu geben.
Das Lächeln, das Vanessa Makugum den alten Menschen gibt, bekommt sie bei ihren Einsätzen zurück. Wer ihr beim Arbeiten zuschaut, merkt sofort, ihre gute Laune ist ansteckend.
Ja. Wir haben keine Verständungsschwierigkeiten. Ja, danke.
Bitte schön.
Ja.
Vanessa Makugum ist inzwischen seit 8 Monaten in Deutschland und versteht sich mit ihren Kunden richtig gut. Das erste Jahr arbeitet sie als Pflegehelferin, im September beginnt sie ihre Ausbildung. Die Sprache sei kein Problem, sagt Ausbilderin Elena Walz. Das Problem sei die deutsche Bürokratie.
Das ist ein unglaublicher Aufwand. Wir haben es mal zusammengerechnet. Also es sind rund 100 Arbeitsstunden mehr, die wir haben, wenn wir Auszubildende aus einem anderen Land bei uns aufnehmen. Und auch was zum Beispiel schulische Abschlüsse anerkennen zu lassen in Deutschland. Das ist egal aus welchem Land. Das dauert bis 4 Monate und länger, bis wir da überhaupt eine Antwort bekommen.
Und wenn nach monatelangem Hin und Her endlich alles geregelt ist, gibt es ein Visum und damit die nächste Hürde.
Die Auszubildenden aus Kamerun bekommen ihr Visum erst zum ersten Ausbildungstag oder maximal 3 Tage vorher. Das heißt, die kommen an in Deutschland, die wissen noch nicht mal, wo sie hin müssen. Die kennen ihre Wohnung nicht, die wissen nicht, wo der Zug ist, die kennen ihre Schule nicht, die kennen gar nichts.
Deshalb füllt ihnen ihr Arbeitgeber, die Caritas Hochrhein, auch schon mal den Kühlschrank, wenn sie ankommen. Das und mehr hat sich offensichtlich auch in Kamerun inzwischen herumgesprochen. Für das nächste Jahr liegen der Caritas Hochrhein bereits 30 Bewerbungen aus Kamerun vor. 15 Auszubildenden haben sie zugesagt. Den Wohnraum für die Neuen hat Bereichsleiter Peter Schwander sogar schon, aber
Schwierigkeit ist, um das Visum zu bekommen, muss eine Wohnung mit Anschrift gegeben sein. Das heißt, wir müssen die Wohnung 4 Monate vorher anmieten, damit wir überhaupt die Einreisegenehmigungen in die Wege leiten können.
Viel Bürokratie, von der sich Peter Schwander und Elena Walz nicht abschrecken lassen wollen. Sie haben noch eine ganze Liste von Wünschen an die Politik. Und Vanessa Marco-Gum?
Also was ich mir wünsche, ist nur, dass alles so wie jetzt läuft. Im Betrieb auch alles läuft wirklich perfekt. Sie machen alles, was sie können, um uns ein gutes Gefühl zu geben.
Viele bürokratische Hürden sind zu überwinden, damit ausländische Pflegekräfte tatsächlich in Deutschland arbeiten können. Unser Beispiel aus dem Landkreis Waldshut war das. Dass es in Kliniken an Pflegerinnen und Pflegern fehlt, ist bekannt. Dass diejenigen, die in der Pflege arbeiten, in der Regel keine Wohnung finden, kommt nochmal obendrauf. Die Stadt Freiburg will gegensteuern. Die Stadt macht jetzt spezielle Wohnungsangebote für Pflegekräfte. Dazu haben sich 12 Pflegeträger der stationären und ambulanten Pflege zusammengeschlossen, um gemeinsam Wohnungen zu suchen. Sebastian Bargon.
Allein bei den Auszubildenden, die nicht an Kliniken angesiedelt sind und keinen Platz in einem Wohnheim haben, ist der Bedarf enorm, so Freiburgs erster Bürgermeister Ulrich von Kirchbach.
80% kommen aus dem Ausland, die brauchen alle eine Wohnung. Das heißt also, allein jetzt für diesen Bereich sind es 500 Wohnungen, die benötigt werden. Umgekehrt brauchen wir auch Wohnungen für Hilfskräfte, aber auch für Pflegerinnen und Pfleger, die auch benötigt werden, die gern kommen würden nach Freiburg. Also insofern, sagen wir, ist das Potenzial sicher bei ungefähr, liegt es bei 800 bis 1000.
Wenn kein Wohnraum zur Verfügung steht, ziehen gut ausgebildete Fachkräfte weg. Diese Erfahrung hat Ute Backhaus, die Geschäftsführerin der katholischen Sozialstation Freiburg, erst kürzlich gemacht.
Wir hatten jetzt vergangenes Jahr einen Auszubildenden, der fertig war mit der Ausbildung. Der wollte sehr gerne hier natürlich bleiben. Seine Freundin hat in Tübingen gelebt, die wäre auch sehr gerne hierher gekommen. Und letzten Endes hat sich danach entschieden, wo sie eine Wohnung bekommen. Und es war leider dann eher im ländlicheren Tübingen als in Freiburg. Und somit haben wir 2 Pflegekräfte verloren.
Unter dem Motto, wir brauchen Pflege, Pflege braucht Wohnraum, beginnt Mitte Juni in Freiburg eine Plakatkampagne, um Menschen für die Vermietung von Wohnungen an Pflegekräfte zu gewinnen. Das Seniorenbüro stellt die Wohnungsvermittlung für Vermieter an 2 Infoabenden Mitte und Ende Juli im Rathaus Stühlinger vor. Die aus Madagaskar stammende Pflegekraft Chendi Raharanina arbeitet in der katholischen Sozialstation Freiburg. Sie hofft auf einen Erfolg der Kampagne, denn momentan lebt sie mit Mann und Tochter notgedrungen im Umland. Sie hat ihre Tochter in einem Freiburger Kindergarten angemeldet, um ihr nah zu sein.
Aber das täglich zu fahren, auch für meine kleine Tochter, die ist jetzt 18 Monate alt ist und morgens bis zum Kindergarten dauert es. Sie muss im Auto sitzen bleiben, bis wir ankommen. Und das ist natürlich für die Kleine auch ganz schwer. Aber sie muss dann jetzt erstmal mitmachen. Und ich hoffe, dass es was bewegt.
Um Fachkräfte wie Chandi Raharanina zu unterstützen, richtet Ute Backhaus, die Geschäftsführerin der katholischen Sozialstation, einen dringenden Appell an Vermieter, Wohnraum an Pflegekräfte zu vermieten.
Bitte, bitte, bitte aufwachen, die Augen aufmachen, die Ohren aufmachen. Denn wenn wir jetzt es schaffen, hier eine Pflegesituation zu schaffen, damit wir Menschen helfen können, darum geht es uns doch tatsächlich, auch in der Kampagne, auch den Trägern gemeinsam. Es ist für uns alle sehr belastend, diese ständigen Anfragen, die wir nicht bedienen können. Es sind die Menschen, die Sie morgen pflegen, Sie und mich auch.
Der Appell von Ute Backhaus von der katholischen Sozialstation Freiburg. 800 bis 1000 Wohnungen für Pflegekräfte werden allein in Freiburg gesucht. Wir brauchen Pflege, Pflege braucht Wohnraum, heißt die Plakataktion von Trägern in der Pflege. Mehr Infos dazu gibt's auf der Internetseite der Aktion unter pflegeinfreiburg.de. 32 ist sie erst und hat sich schon einen Michelin-Stern erkocht. Respekt. Alina Meissner-Biebraut aus Ulm ist seit diesem Jahr Sterneköchin. Was das für ihr kleines Restaurant bedeutet, hat sie unserer Reporterin Hanna Schulze erzählt. Und die hielt gleich noch eine ganz besondere Herausforderung für die Köchin bereit.
Alina Meissner-Biebraut bewegt sich in der kleinen Küche wie bei sich daheim. Sie wuselt nach rechts, schnippelt hier links. Jeder Handgriff sitzt. Alles sieht bei der frisch gebackenen Sterneköchin so einfach aus. Michelin-Stern mit Anfang 30. Ein Genie, das aus allem ein Hochglanzmenü zaubern kann?
Absolut nein. Ich bin definitiv kein Genie. Ich habe nur sehr früh angefangen. Also ich habe mit 17 meine Ausbildung angefangen. Und wenn man sich einfach tagtäglich damit beschäftigt und auch schon früh in Sternehäusern arbeitet, dann kann es natürlich auch schneller passieren, dass man selber zu dem Ziel kommt. Es gibt bestimmt Zutaten, mit denen ich noch nicht gearbeitet habe. Da möchte ich jetzt nicht nach vorne preschen und sagen, ich mache bestimmt was richtig Geiles. Aber ich denke schon, dass ich immer was Essbares auf den Teller bekomme.
Herausforderung angenommen. Wir haben eine Packung fertig. Maultaschen mitgebracht.
Schauen wir mal.
Oh je. Los.
Okay.
Nach kurzer Überlegung ist für die Köchin klar,
dass wir mit dem Produkt heute einen kleinen Mix machen aus Heimatküche mit leichten Einflüssen aus der asiatischen Küche.
Für ihre Kochkunst wurde die Ulmerin und ihr Lokal vor 2 Monaten mit dem ersten Michelin-Stern ausgezeichnet. Die höchste Anerkennung in der Branche.
Man fiebert dann doch wirklich bis zur letzten Sekunde, bis dann der Name aufgerufen wird. Und die Freude ist unbeschreiblich. Hat ein paar Tage gedauert, bis es sacken konnte und wir das auch wirklich realisiert haben.
Seit mehr als 8 Jahren führt sie das Biebraut in der Ulmer Innenstadt. An diesem Vormittag ist das kleine Lokal noch leer, am Abend jedoch ausgebucht.
Man hat es tatsächlich in der Nacht noch gemerkt anhand der Reservierungen. Der Reservierungsvorlauf ist deutlich gestiegen und wir können uns eigentlich jetzt fast jeden Tag über ein volles Restaurant freuen. Die Resonanz von den Leuten aus Ulm ist gigantisch. Es fühlt sich so an, als würde sich ganz Ulm mit uns freuen und das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl.
Während die Küchenchefin sich um unsere Fertigmaultaschen kümmert, trudeln ihre Mitarbeiter ein und bereiten den Abend vor. Ein kleines Team, das für die Chefin Großes bedeutet.
Ich alleine kann hier gar nichts ausrichten, schon gar nicht solche Teller täglich kreieren, auf den Tisch bringen. Mein Team ist auch einfach alles für mich, ja, weil wir sehr eng sind miteinander. Wir verstehen uns alle gut. Das fühlt sich eigentlich eher an wie eine Freundschaft mit.
Die Maultaschen brutzeln noch kurz in der Pfanne, der Sojasud ist fertig. Jetzt wird schön angerichtet, denn das Auge ist mit.
Jetzt kommt die Magie der Kräuter und Blüten, dann sieht es nämlich gleich komplett anders aus. Schnittlauchblüten. Die schmecken halt vor allem auch richtig genial und passen hier super zu der Maultasche. Perfekt.
Vor einer Stunde noch in Plastik verpackt, jetzt kaum wieder zu erkennen. Die Maultaschen sind unten kross, oben saftig, im Schmelzzwiebelsud. Dekoriert mit asiatischer Mayo, Blüten und Gurkenröllchen.
Dann probieren wir das Ganze mal.
Neues Gericht für die Karte, oder?
Eine Mischung aus Chemie, Kunst und Können. So sieht Kochen zumindest für Außenstehende aus. Und für Alina Meissner-Biebraut?
Kochen ist für mich ja abschalten, was ausprobieren, kreativ sein. Ja, weiß nicht, das ist einfach meine Leidenschaft.
Toll, wenn jemand eine Leidenschaft so erfolgreich ausleben kann. Aber die Fertigmaultaschen werden es wohl nicht auf die Speisekarte schaffen. Schnittlauchblüten hin oder her. Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in der Türkei hat viele Oppositionelle im Land enttäuscht. Sie hatten auf einen Machtwechsel und damit auf eine Ablösung von Präsident Recep Tayyip Erdogan gehofft. Schon in den vergangenen Jahren haben viele Oppositionelle das Land verlassen. Auch Menschen, die sich mit der steigenden Bedeutung der Religion im Land schwer tun, wollen nicht mehr bleiben. Unsere Korrespondentin Karin Sens hat in Istanbul eine Familie getroffen, die sich nach Alternativen umschaut.
Berkay und seine Frau Derya leben mit ihrem kleinen Sohn in einer schicken Wohnanlage in Istanbul. Am Eingang, neben einem großen Tor, sitzt ein Pförtner in Uniform, der Gäste anmeldet. Sie haben ein großes Haus, über 3 Stockwerke mit Garten. Der ist allerdings gesichert durch eine hohe Mauer.
I don't feel safe.
Ich fühle mich außerhalb dieser Mauer nicht sicher, aber ich will nicht eingesperrt hinter Mauern leben, auch wenn das sicher ist. Da draußen spielt das Leben, auch mein Sohn sollte dieses Leben mitkriegen.
Es hat was vom Leben in einem goldenen Käfig. Berghey verdient gut, der 49-Jährige ist Fotograf und dreht Imagefilme. Seine Frau ist 41 und Managerin in einer Bank. Sie haben allerdings keine Angst vor Einbrechern, sondern davor, dass sie der Staat im Zweifelsfall nicht schützt. Berghey trägt Shorts an seinem Unterschenkel, hat er eine große Tätowierung. Er versucht zu erklären.
Ich traue noch nicht mal der Polizei. Ich hatte mal einen Streit auf der Straße, als mich einer mit seinem Auto geschnitten hat. Die Polizei ist gekommen.
Der andere hat dann gesagt, Salamun alaikum, wir sagen einfach nur Hallo. Und dann ist klar, auf welcher Seite der Polizist steht. Er steht auf der Seite des anderen. Das war's, dann hast du keine Chance mehr.
Just for this. Finished. Salam alaikum ist ein frommer Gruß, den eher die islamisch-konservativen Erdogan-Anhänger benutzen, meint Derya. Er ist zwar Muslim, sagt Berghey, aber das ist seine Privatsache und dominiert nicht sein Leben. Und das soll auch für seinen 8 Jahre alten Sohn gelten. Derya hat blonde, wellige Haare. Sie zieht an ihrer E-Zigarette.
Vor Erdogan gab es viele gute Lehrer und Schulen. Die Kinder haben da moderne Sachen gelernt. Physik, Biologie und Geschichte, wie sie wirklich war. Mit Erdogan sind die Schulen zu religiösen Schulen geworden. Er war ja selber auf einer Imam-Hatib-Schule.
Das sind staatliche Schulen mit religiösem Schwerpunkt, von denen es inzwischen Hunderttausende in der Türkei gibt. In den letzten 20 Jahren hat sich die Türkei gewandelt. Die türkische Gesellschaft ist tief gespalten, meint Derian wütend.
Nach jeder Wahl fühlen die sich noch stärker. Zum Beispiel, wenn eine Frau, so wie ich gerade, mit einem solchen Kleid herumläuft, dann heißt es ganz abfällig, was ist das für eine? Aber das geht so einfach nicht. Das muss doch meine Entscheidung sein.
Sie fühlen sich beide fremd in der Türkei, schon länger. Die Menschen, die Werte, das ist nicht mehr ihr Land.
Unsere Korrespondentin Karin Sens über eine Familie, die sich in ihrer türkischen Heimat nicht mehr wohlfühlt. Frontalangriff auf das Asylrecht oder menschenrechtlicher Tabubruch. Das sind nur zwei Etiketten, die der neuen Asyleinigung der EU-Innenminister in dieser Woche aufgeklebt werden. Vorgesehen ist vor allem ein härterer Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive. Menschen aus als sicher geltenden Ländern sollen künftig nach dem Grenzübertritt in streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen. Dort soll dann im Normalfall innerhalb von 12 Wochen geprüft werden, ob der Antragsteller Chancen auf Asyl hat oder nicht. Unser Brüssel-Korrespondent Stefan Überbach kommentiert.
Das Signal ist klar und deutlich. Die EU will ihre Grenzen dicht machen und aus Europa eine Festung. Abschotten, abschrecken, abschieben. So soll die gemeinsame Asylpolitik in Zukunft aussehen. Mit geschlossenen Auffanglagern an den Außengrenzen, wo im Schnelldurchgang geprüft und darüber entschieden werden soll, ob die Schutzsuchenden überhaupt einen Asylantrag stellen dürfen. Und das gilt nicht nur für Menschen mit geringen Bleibechancen, wie das jetzt vielfach behauptet wird. Der Kompromiss von Luxemburg gibt den Mitgliedstaaten nämlich sehr viel Handlungsspielraum. Zum Beispiel können die umstrittenen Grenzverfahren auch dann zur Anwendung kommen, wenn die Asylbewerber als Gefahr für die öffentliche Sicherheit eingestuft werden, wenn sie im Verdacht stehen, ihre Identität zu verschleiern oder, was für die allermeisten Fälle gilt, wenn sie über ein sogenanntes sicheres Drittland einreisen. Und das ist ebenfalls neu. Um Abschiebungen in größerem Stil überhaupt erst möglich zu machen, dürfen abgelehnte Migranten künftig auch in eins dieser angeblich sicheren Drittländer geschickt werden, etwa nach Tunesien, selbst wenn sie gar nicht daher stammen. Entsprechende Abkommen dürften sich Länder in Nordafrika und anderswo von der EU allerdings teuer bezahlen lassen. Und wer sorgt eigentlich dafür, dass die Menschen dort anständig behandelt und nicht einfach über die nächste Grenze weiter abgeschoben werden? Auch mit der fairen Verteilung von anerkannten Asylbewerbern ist es nicht allzu weit her. Wer niemanden aufnehmen will, kann sich nämlich freikaufen. Und selbst das lehnen die Hardliner in Ungarn und Polen kategorisch ab. Sollte die Reform also tatsächlich so beschlossen werden, was keine ausgemachte Sache ist, weil sich die Mitgliedstaaten erst noch mit dem Europaparlament einigen müssen, das viele Dinge ganz anders sieht, dann werden die Pläne mit einiger Wahrscheinlichkeit vor dem Europäischen Gerichtshof landen. Die erhoffte Entlastung auch für deutsche Städte und Gemeinden liegt also noch in weiter Ferne. Und ob sich, wie das die EU ganz offensichtlich erwartet, demnächst wirklich weniger Menschen auf den Weg in Richtung Europa machen, weil ihnen an der Außengrenze womöglich monatelange Lagerhaft droht und sie befürchten müssen, abgewiesen und wohin auch immer zurückgeschickt zu werden? Wohl kaum. Die Hoffnung auf ein besseres, ein sicheres, ein menschenwürdiges Leben wird immer stärker sein als die Angst, an der europäischen Festungsmauer zu scheitern.
Der Kommentar unseres EU-Korrespondenten Stefan Überbach zum Asylkompromiss der EU-Innenminister dieser Woche. Gospel, Bläserkonzerte, Mitmachmusical, Orgelspiel. So ein Kirchentag hat auch musikalisch eine Menge zu bieten. Mehr als 3000 Menschen sind allein mit Chören oder Bläsergruppen in Nürnberg dabei. Unsere Reporterin Sabine Winter hat Menschen gefragt, wie sich für sie die Zukunft der Kirchenmusik anhört.
Offenes Singen mit einem Kirchentagsurgestein, Fritz Baltruweit. Der Pfarrer und Liedermacher stimmt das aktuelle Kirchentagslied an.
Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt.
Bach neben neuen geistlichen Liedern. Hier in Nürnberg hat beides Platz.
Ich bin da relativ locker. Mir gefallen ganz unterschiedliche Stilrichtungen. Ich habe Riesenspaß an einem Bach-Konzert. Ich freue mich aber auch über die relativ modernen Lieder.
Also ich finde, es sollen viele Menschen erreicht werden und man muss auch immer wieder die Jugend verstehen. Und ich finde, es gibt da keine Wertung.
Also ich selber spiele auch Orgel in der Kirche, das heißt, ich komme auch eher aus der klassischen Richtung. Aber ich bin auch sehr offen für so modernere Sachen. Ich bin auch in ein paar Musical-Projekten dabei. Mich interessieren da eigentlich alle Musikrichtungen, die in der Kirche vertreten sind.
Auch für Moritz Puschke, den Intendanten des Musikfests Ion, ist dieser Mix genau richtig. Schließlich sei Kirche der Ort für ganz verschiedene Genres und Stilistiken.
Es geht eigentlich bei Kirchenmusik für mich immer darum, dass wir die Seele in Schwingung bringen, dass wir die Menschen berühren. Und es geht auch darum, Teilhabe zu organisieren. Wo sonst als in einem Chor kann man selber was einstudieren, selber ein Erfolgserlebnis haben. Ob das jetzt Händels Messiah ist, eine Bach-Passion, ja, oder eine Soul- oder eine Pop-Nummer wie von Stevie Wonder oder den Beatles, das ist durchlässig.
Entscheidend sei die Qualität. Gute Musik werde sich immer durchsetzen, egal ob Klassik oder neues geistliches Lied. Wenn Moritz Puschke an die Zukunft der Kirchenmusik denkt, wird es ihm überhaupt nicht bang ums Herz.
Ich habe das Gefühl, wir erleben jetzt gerade so eine kleine Zeitenwende. Ich habe auch hier auf dem Kirchentag das Gefühl, dass viele Kinder und Jugendliche da sind, die mit ganz großer Lust und Neugierde an die Fragen, an die Themen rangehen, auch sehr ernsthaft, ob das Klima ist, aber auch Musik. Und da spüre ich eine neue Bewegung, auch eine neue Qualitätsoffensive. Gleichermaßen in meiner Generation, so um die 50, sind hier eher weniger. Ich glaube, da gibt es schon eine Generation, die so ein bisschen weg ist. Aber nochmal, die Jungen werden es rocken in den nächsten Jahren.
Yeah.
Nach Meinung von Liedermacher Fritz Baltruweit braucht die Kirchenmusik der Zukunft vor allem eins.
Auf jeden Fall, denke ich, leicht zu singende Lieder, natürlich auch mal Rhythmus und so weiter. Also Zeit bleibt ja auch nicht stehen, obwohl im Mittelalter gab es ja den Rhythmus auch schon mal, wurde dann vergessen in der Kirchenmusik. Aber vor allen Dingen Lieder, die Lust zum Singen machen.
Zurück im Saal Tokio, wo das offene Singen Bach und mehr gerade zu Ende gegangen ist. Gut 300 Singbegeisterte strömen nach draußen.
Super schön, entspannend, einfach mal die Seele baumeln lassen und da mitsingen, war toll.
Großartig, ich finde das total klasse, in so einem großen Chor zu singen, es war gigantisch, habe ich auch noch nicht gemacht.
War sehr beeindruckend, hat Spaß gemacht. Ist eben auch ein schönes Gemeinschaftsgefühl, so viele zu sehen, die davon begeistert sind.
Ob Sacro, Pop oder Bach-Kantate, Hauptsache Musik in der Kirche spricht die Seele an. Auch musikalisch hatte der Kirchentag in Nürnberg eine Menge zu bieten. Und wir hören gleich, wie Jugendliche aus Freiburg und Bad Dürkheim die Tage in Nürnberg erlebt haben.